Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Spanisches Transfer-Sudoku, so hat es der geschätzte Kollege Javi Cáceres in der SZ zusammengefasst. Zusammengefasst den Deadline-Day-Drama in La Liga. Alex und ich, wir sind beide noch ein bisschen K.O. von einem anstrengenden Montag, der ja noch bis tief in den Dienstag hineinging. Da war bei Alex natürlich ein bisschen mehr zu tun, also frage ich mal nach, lebst du noch? Gibst dich noch, Alex? Alles gut?
Ja, alles gut. Tatsächlich, der Montag war außergewöhnlich stressig. Also wirklich eine absolute Ausnahme. So stressig kann ich mich nicht erinnern, dass jemals ein Tag war. Deadline Day letztes Jahr ging natürlich auch drunter und drüber und ich meine das Jahr zuvor auch. Aber das war wirklich eine absolute Ausnahmesituation. Vor allem, weil er ja so lang ging und vor allem, weil du um 0 Uhr, als das Transferfenster schloss, einfach nicht wusstest, ist Griezmann noch da oder nicht? Kommt Luke de Jong oder nicht? Um 0 Uhr wusste man das noch nicht. Und dann dementsprechend ja minütlich, sekündlich die Timeline refreshen und gucken, wann gibt's jetzt endlich eine Transfervermeldung von Barca oder nicht, was schreibt La Liga, dann gab's von La Liga sogar ein Update, dann tauchte das Bild auf der Webseite, wo Griezmann per Laie vermeldet war in diesem Kader-Update. Also es war wirklich eine absolute Ausnahmesituation und ja, bräuchte ich jetzt so schnell nicht wieder, um ehrlich zu sein.
Du hast das ja bei Barca Welt da in eurem Transfer-Ticker begleitet. Ich hatte da parallel meinen YouTube-Livestream und da war dann auch verrückt so, wann kommt jetzt die Saul-Vermeldung? Dann kam von Chelsea als erster Dominostein dieser Teaser und dann hat man darauf gewartet und dann Griezmann war noch Falcao parallel. Der ist ja bis jetzt noch immer nicht offiziell vermeldet, aber ihr merkt, liebe Leute, es gibt viel zu berichten. So ist das jetzt eine kleine Sonderfolge Tiki-Taka eben nur zu den ganzen Transfergeschichten, was in La Liga passiert ist, speziell natürlich Fokus auf Saul, Griezmann, De Jong, bei Real ja auch ein bisschen was passiert oder auch nicht passiert und dann gibt es noch andere spannende Transfers, Bellerin zum Beispiel ist zurück, Falcao, mal gucken, wird wohl, wir wollen am Ende auch noch ein bisschen auf unsere Prognosen schauen, also Meisterfrage, wer hat jetzt den besten Kader und bleib mal dabei bei unseren Meistertipps, wie sind da die Top 4 aufgestellt, aber ich würde mal sagen, ich fange an mit einer Frage, was uns Aurelia, unsere Patreon-Unterstützerin, geschrieben hat. Was macht Barca da? Also schreibt sie. Ich kann den Griezmann-Abgang halbwegs verstehen, wegen den Lohnkosten und da er halt zu teuer ist für das, was er bietet. Aber Emerson? Und warum kommt De Jong und Reimer nachgeht? Ist De Jong immerhin ein richtiger Neuner oder wieder so ein Spieler wie Coutinho, Griezmann, Depay und Co. und verdient er weniger, sodass es finanziell Sinn machen würde? Aurelia ist verwirrt, ich auch ein bisschen und jetzt würde ich erstmal dich erzählen lassen, was da bei Barca los ist.
Verwirrt sind wir tatsächlich alle, denn es war ein verwirrender Deadline-Day aus Barca-Sicht. Ich fange mal von vorne an. Es ging eigentlich los mit Griezmann an. Der Griezmann-Abgang ganz klar natürlich im Vordergrund die Finanzen, die Lohnkosten. Barca hat 1,3 Millionen Schulden, das wissen wir alle, da will ich jetzt gar nicht groß wieder ausholen. Sprich, sie müssen natürlich weiter Geld sparen. Sie waren ja trotz Messi-Abgang, falls du dich erinnerst, ich glaube bei 97% Lohnkosten. Ja. Ne? Und du bist zwar unter hier dieser 100er-Marke, aber 100 genau drunter sein ist ja auch nicht das Gewünschte oder das Optimum, sondern du müsstest ja eigentlich bei 60-70% davon sein. Genau. Sprich, sie mussten natürlich weiter Großverdiener loswerden, wollten das natürlich auch. Hauptproblem war, sie konnten Umtiti und Pjanic einfach nicht loswerden und Coutinho auch nicht, aus den verschiedensten Gründen. Der eine wollte nicht gehen, die anderen verdienen zu viel und der dritte war halt fast ein Jahr verletzt, also keine Abnehmer. Genau. Also sprich, eigentlich war es einkalkuliert, die drei abzugeben, das klappte nicht. Und dementsprechend wurden sie am Deadline-Day oder auch einen Tag davor natürlich ein bisschen hibbelig bei Barca und haben dann ja verzweifelt versucht, Deals einzufädeln. Also dass Griezmann weg ist, war Lohnkosten einsparen, denn er ist der Top-Verdiener bei Barca mit irgendwas 40 brutto, glaube ich, plus minus. Also nagel mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber
sind netto dann 50%, liebe?
Circa genau, 45 glaube ich oder so. Also er ist der absolute Top-Verdiener, Griezmann nach Messis Abgang. Dahinter kommt dann Coutinho, den du eben nicht loswerden kannst. So, also wollten sie den irgendwie wegschieben. Natürlich, wo kriegst du den hin? Der will nicht auf die Insel, der will nicht nach Frankreich, der will nicht nach Italien. Wenn überhaupt, will er nur zu seinen Rojiblancos zurück. Und die nehmen ihn mit Handkuss auf. Aber Die Frage ist natürlich, bekommst du was dafür oder nicht? Geld hast du keins bekommen, es ist ja nur eine Laie. Und der Tag ging so los, dass die Jean-Felix Griezmann-Tauschgerüchte wieder aufkamen. Dass Barca natürlich versucht hat, da einen Gegenwert zu bekommen. Aber wenn du einen Gegenwert bekommst, sparst du zwar Griezmanns Gehalt, aber du willst ja lieber Kohle einnehmen. Plus, ich habe gelesen, dass Atletico, also dass Cholo Felix gerne abgegeben hätte, denn der kann mit dem einfach nichts anfangen, das wissen wir, das sehen wir jede Woche, auch wenn er aktuell verletzt ist, aber Stammplatz schon letztes Jahr verloren, ne? Da werden ihm die Spieler vorgezogen, jetzt haben sie Cunha auch noch geholt, Correa ist ihm eh vorgezogen, also sprich Felix hat unter Cholo keinen Platz und funktioniert nicht. Das heißt, das wäre ein Tauschgeschäft gewesen, das sehr viel Sinn macht. Aber da gab es wohl ein Veto von ganz, ganz oberster Ebene bei Atletico. Ich weiß nicht, ob es Gil war, der Besitzer, oder Präsident Cerezo, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Aber da gab es eben ein Veto. Also Cholo hätte das gemacht, aber Felix Griezmann-Tausch hat nicht geklappt. So, und dann hast du natürlich geguckt, wie kann ich Griezmann loswerden, damit ich A, sein Gehalt spare und B, vielleicht was einnehme. Deswegen jetzt Laie mit Kaufobligation, schreibt Barca, also Kaufverpflichtung. Höhe ist nicht bekannt. Es heißt wohl zwischen 40 und 50 Millionen. So, also Barca spaltet sich dieses Geld. Gleichzeitig war die Prämisse oder war die Anforderung von Coach Koeman, ich möchte einen neuen Stürmer. Und er möchte, warum auch immer, irgendwie eine klassische 9 haben. Und jetzt wird es widersprüchlich, wenn sie Felix wollten, das ist ja alles nur keine klassische 9, das ist ja wieder so ein hängender Spieler, ne? Flügelstürmer, hängende Spitze, Griezmann, Messi-mäßig, Cunha-mäßig, so. Also das ist nicht die 9. Also mit dem wurden sie in Verbindung gebracht, das hat dann wegen Atletico nicht geklappt und dann ist die Alternative De Jong, hä? So, also deswegen ist das Hä von Aurelia völlig berechtigt, denn das zeigt schon auf, Barca, ne? Schlingert und die Planung ist mal wieder Patchwork und jede Stunde ändert sich irgendwie der Wunsch, das, was sie wollen und der Wunschspieler und es war absolut wild, wirklich wild. Also, ja.
Ja, das Gesamtbild gibt schon irgendwo Sinn, Gehalt einsparen und so richtig sportlich hat er ja auch nicht funktioniert, jetzt an den ersten 3 Spieltagen kein richtiger Torabschluss von Antoine Griezmann, dabei hat man die Hoffnung jetzt Messi weg, dass er da irgendwie den nächsten Schritt machen kann oder aus dem Schatten hervortritt, egal, das Gesamtbild muss man sich nochmal ein bisschen anschauen, also Barca kauft Griezmann für 120 Millionen von Atletico ab vor 2 Jahren, die holen dafür dann Felix, Llorente, auch Suarez kriegen sie geschenkt, kriegen den Ligatitel irgendwo dadurch auch, ja, und jetzt kriegen sie Griezmann quasi gratis erstmal zurück, auch wenn da noch eine Kaufverpflichtung am Ende steht, das ist schon ein starkes Stück, also man hat so das Gefühl, Barca erkennt, wir können irgendwie kaum Meister werden, jetzt müssen wir versuchen, dass es Real nicht wird, also stärken wir Atletico weiter, wow, verrückte Kiste. Ich bin da auch fast ein bisschen verwirrt, dass überhaupt bei Atletico eher so mit Kusshand wieder angenommen wird, weil das wurde ja als Verrat gesehen, dass er damals 2019 gab ja schon die frühen illegalen Verhandlungen, also bevor das überhaupt erlaubt wäre, deswegen danach noch Klagen und die Ablöse ist dann auf 120 Millionen geklettert, dass er überhaupt da jetzt wieder so aufgenommen wird, aber scheinbar ist das komplett vergessen und ja, stärkt Atletico weiter.
Es stärkt Atletico absolut weiter. Ob es vergessen ist, wahrscheinlich mit dem ersten Tor oder mit den ersten paar Toren wird es bei den Fans vergessen sein. Machen wir uns nichts vor, das ist ja immer so, ne? Sobald du Tore schießt und deinem Verein Erfolge bescherst, vergisst man natürlich, was davor war, klar. Der Transfer an sich, also wenn man jetzt hier die verrückte, verzwickte Situation von Barca ein bisschen außen vor lässt, wenn man nur auf den Transfer blickt, aus Atletico-Sicht vor allem, gibt es auch für und wieder. Du kannst natürlich fragen, wozu holt ihr denn Cunha für 30 Millionen eine Woche vorher und um jetzt noch Griezmann zu leihen mit Kaufverpflichtung und die ist ja nochmal erneut 40 oder 50 Millionen, also dann hätte man auch auf Cunha verzichten können. So, und das muss man anfragen, was da los ist. Gleichzeitig, du hast Angel Correa, der absolut Stamm ist, der ja in der Topform seines Lebens ist, seit, sagen wir mal, weiß ich nicht, April oder so, absolut gesetzt ist, einer der Schlüsselspieler und besten Spieler im Kader aktuell oder in den letzten 6 Monaten, meiner Meinung nach. Der weiß jetzt auch endlich, wie man Tore schießt, also ist absolut gesetzt. Jetzt holst du Cunha für 30 und Griezmann und normalerweise ist Griezmann ja jetzt gesetzt Und Suarez ist ja normalerweise als Ankerstürmer auch gesetzt. Sprich, haust du jetzt Correa wieder auf die Bank? Also es macht sportlich, verbessert Griezmann natürlich den Kader, absolut, aber war ja absolut unnötig. Und einen Namen habe ich dabei ja noch gar nicht genannt, nämlich João Felix. Also du hast jetzt eigentlich vier hängende Stürmer, die alle am liebsten, ne, so als hängender Offensivmann hinter dem Zentrumstürmer spielen, nämlich Correa, Griezmann, Felix und Cunha. Ja, das ist mindestens einer zu viel, eigentlich fast schon zwei zu viel. Ne? Auch wenn du natürlich sagen kannst, ja, okay, Correa kann irgendwie auch auf dem Flügel ein bisschen und Cunha kann auch auf dem Flügel, aber de facto sind das vier gleiche Stürmertypen. Das ist ein bisschen.
Kommt ja dann auch Atleticos System dann irgendwo in die Quere, wenn man dieses 3-5-2 spielt, wo dann eher die Außenverteidiger noch mit Offensivkräfte sind, so ein Trippier oder auch Carrasco braucht seinen Platz, theoretisch auch noch Thomas Lemar hat jetzt endlich seinen Platz gefunden, ist ja auch irgendwo so offensives Mittelfeld, eher dann spielen eigentlich nur von den eben genannten nur eigentlich zwei Stürmer und das sind dann ja Correa Suarez oder Felix Griezmann, das wird schon dann eng, sprich jetzt natürlich dafür, Atletico hat noch mal mehr Kaderbreite und noch einen stärkeren Kader, aber ja, jetzt so richtig Cunha und Griezmann holen, macht dann eigentlich wenig Sinn, wenn man dann auch noch Correa hat.
Vor allem, wenn beide Geld kosten, ne? Das ist ja das. Also wenn du jetzt Cunha nur ausleihst mit einer Kaufoption und die ziehst du nächstes Jahr nicht, dann ist es ja völlig wurscht. Also dann kann er auch ein Jahr auf der Bank hocken und 10 Spiele machen. Aber der hat dich 30 Millionen gekostet und Griezmann kostet dich in einem oder zwei Jahre, also da gibt es unterschiedliche in den Pressemitteilungen unterschiedliche Mitteilungen, dass er sogar zwei Jahre verliehen wird und es sein kann, dass er nach zwei Jahren diese Kaufverpflichtung greift, abhängig davon, wie viele Spiele er bestreitet. Also ganz genau wird das nicht erörtert von den beiden Clubs, aber es sind zu viele gleiche Spielertypen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Plus der arme Felix, glaube ich, ist in der Rangordnung jetzt wirklich Nummer 4 da hinten. Und auch deswegen hätte ich, finde ich, aus Barca-Sicht erst recht, aber auch aus Atletico-Sicht hätte das Sinn gemacht, da einen Tausch vorzunehmen. Egal, ob jetzt ein Verein, sagen wir, 5 oder 10 Millionen mehr zahlt, aber aus Barca-Sicht brauchst du ja jetzt, wo Griezmann und Messi weg sind, brauchst du eigentlich einen neuen Offensivspieler, plus Felix ist, glaube ich, Linksfuß, sprich, den hättest du schön auf die rechte Seite da parken können, ne? Der Messi-Nachfolger, wenn du so willst, weil da hast du eine absolute Vakanz, meiner Meinung nach. Dembélé, naja, verletzt und du weißt nie, wie lange der fit ist. Demir ist 18 und aus Österreich gekommen, dann kannst du ja nicht sagen, der wird jetzt Stammspieler, Ansu Fati aktuell verletzt und eigentlich spielt er eher links. Also aus Barca-Sicht hätte das absolut Sinn gemacht, plus, ganz ehrlich, Felix passt viel besser zu Barcas Fußball als zu Cholo Simeones Atletico, ne, Fußball.
Ja, also der, bin ich schon interessiert, wie das aussieht.
Der Tausch, finde ich, hätte für beide Seiten irgendwo Sinn gemacht. Also aus Barca-Sicht, ich kann absolut verstehen, dass sie Griezmann abgeben, weil du einfach sein horrendes Gehalt sparen musst. Ja. Und weil er leider, so sehr ich ihn als Persönlichkeit, als Typ mag, weil er, ich glaube, Arbeitseffort und ne, top Mann, aber sportlich, fußballerisch hat das einfach zu selten gepasst, muss man auch sagen.
102 Partien für Barca, da 35 Tore, 17 Vorlagen, das ist okay, aber bei Barca, glaube ich, wo dann ja auch gerne mal 3-4 Türchen mal pro Partie fallen, könnten das auch mehr sein. Er war immerhin, ich glaube, der wichtigste Mann auf dem Weg zu eurem letzten Pokaltitel, da hat er ja auch späte Spiele mitentschieden, also da hat er seinen Impact absolut gehabt, aber das war summa summarum zu wenig, auch jetzt die ersten drei Spieltage kein Abschluss.
Ja, die Copa del Rey gewinnst du nur wegen Griezmann, ohne Wenn und Aber. Ganz klar, da hat er die in Granada hat er ja ne, Tor und Vorlage zur Verlängerung geschossen. Gegen Sevilla hat er die Vorlage auf Piqué gegeben, die Flanke in der 93. Ohne Griezmann gewinnst du diese Copa nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, was ist die Copa schon wert? Naja, es war der einzige Titel letztes Jahr und hat
Koeman gehalten.
Hat Koeman wahrscheinlich auch irgendwo im Amt gehalten, genau. Also, ne, von daher, er war schon in manchen Spielen enorm wichtig. Auch im Finale hat er ja übrigens getroffen in der Copa, ne? Ich glaube sogar 1-0 geschossen, wenn ich mich nicht täusche, gegen Athletic. Also er war schon in manchen Spielen wichtig, aber über allem stand halt die 120 Millionen Ablöse und diese, wie gesagt, 40, 45 Millionen brutto, dieses Gehalt. Ja. Und dafür war er leider nicht der Spieler, der aufgrund dieser Zahlen und dieser Ablöse sein muss. Plus spielerisch, das Retafe-Spiel und das Bilbao-Spiel haben es wieder gezeigt am ersten und zweiten Spieltag. Er hat immer Spiele drin, wo er ein absoluter Schatten ist, wo er ja, ein Geist ist im Endeffekt. Das ist jetzt nicht mal unbedingt Kritik an ihn, aber es funktioniert halt leider nicht immer so. Und angesichts, wie gesagt, dieser Zahlen und angesichts der 1,3 Milliarden musste Barca wohl da in den sauren Apfel beißen. Und wie gesagt, leider gab es keinen, der dir einfach mal 60 Millionen zahlt. Sonst, ja, ich glaube, ja, Barca hätte ihn liebend gern an die Chelseas dieser Welt für 60 verkauft, aber ja, ging halt nicht, ne? Und deswegen musste man ihn an Atletico verleihen.
Ja, jetzt muss er da natürlich auch liefern erstmal. Da natürlich Superquoten, 133 Tore und 50 Vorlagen aus 257 Partien. Das liest sich schon besser, ist aber jetzt auch 30 Jahre. Immerhin, er kennt das Atletico, das Simeone-Prinzip, das Simeone-System. Da wird sich ein Cunha als Neuzugang, traditionell tun sich Neuzugänge da ja eher schwierig, das erstmal zu verinnerlichen und kämpfen und dass man nach einer Führung vielleicht erstmal defensiv steht und nicht aufs zweite Tor geht. Mal gucken, wie da Griezmann sich dann auch anstellt. Spannend finde ich auch, dass mal wieder jetzt ein Stürmer von Barca zu Atletico gewechselt ist. Das hat man ja nicht nur letztes Jahr mit Suarez, das gab es auch 2013. Da ist David Villa zu Atletico gegangen. Der hat dann auch Atletico zur Meisterschaft 2014 geschossen, direkt so wie Suarez letztes Jahr. Und jetzt die Frage, Griezmann dann eben auch Atletico jetzt zur Meisterschaft, ob der das schießen wird. Wäre ja sein erster Ligatitel überhaupt. Das war ja so ein bisschen seine Mission auch, warum er zu Barca gekommen ist. Hat nicht geklappt. Einmal Real, einmal Atleti-Meister geworden. Und jetzt dann ja, die große Mission, Titelverteidigung, Griezmanns erste. Ja. Wir bleiben noch bei Atletico.
Oder ich wollte nur sagen, Atletico macht das natürlich absolut richtig. Zum dritten Mal in Folge Barca da gemelkt, wenn man so möchte. Ne? Also der David Villa-Transfer war super, noch superer war der Suarez-Transfer, weil der hat dich wirklich ja zum Titel geschossen. Also sie machen da die richtigen Moves. Sie merken jeweils, Barca ist schwach. Barca ist in einer schwachen Verhandlungsposition. Barca ist verzweifelt. Das waren sie letztes Jahr, wo Bartomeu unbedingt Suarez horrendes Gehalt loswerden wollte. Jetzt wollte Laporta unbedingt Griezmanns horrendes Gehalt loswerden. Und Atletico hat das grundsätzlich richtig gemacht. Bis zum letzten Tag warten. Dann nochmal anrufen. Man weiß natürlich nicht, wer hat wen angerufen, klar. Aber und dann nochmal zuschlagen. Nochmal, das Problem ist einfach, warum holst du Cunha davor? Wenn du eh weißt, Barca ist so verzweifelt, wir machen den Move für Griezmann am letzten Tag oder von mir aus am vorletzten. Warum dann ne, noch Cunha holen und warum nicht Felix abgeben? Und wenn man ihn verleiht, also von mir aus verleih halt Felix für ein Jahr an wen auch immer. Da gibt es ja hunderte Interessenten wahrscheinlich. Und wenn es, weiß ich nicht, der BVB ist, ist mir ja wurscht. Aber ne, du hast jetzt einen, ja, zu viele gleiche Spieler vorne. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber grundsätzlich hat das Atletico natürlich wieder grandios gemacht, denn er passt perfekt zu Atletico. Und er ist ja nochmal, er ist ja nach wie vor der gleiche Griezmann wie vor zwei Jahren, als er wechselte. Er hat halt einfach nur nicht zu Barca gepasst, aber er ist noch der gleiche Spieler und er passt perfekt zu Atletico. Und deswegen für Atletico eine tolle Sache. Ja, und Barca mal wieder verzweifelt, wie immer.
Und Atletico konnte ja jetzt auch nur Griezmann holen als zweiten Dominostein, weil sie selbst noch einen Spieler abgegeben haben. Das ist Saúl Ñíguez. Der ist jetzt mit seinen 26 Jährchen ein Jahr Premier League, wurde auch verliehen an den FC Chelsea. Auch das lange gedauert, kam dann erst nach Mitternacht die Bestätigung vom FC Chelsea. Das hat dann das Ganze ins Rollen gebracht, den Griezmann und De Jong. Aber Saúl jetzt dann doch noch Atletico verlassen. Gab es ja auch schon erste Gerüchte und wir hatten ja schon gesagt, so der ganz große Schlüsselspieler in der Meistersaison war er nicht. Er hat seine Einsätze gehabt, aber da gab es dann doch eher 5, 6, 7, 8 Spieler, die wichtiger waren, die da mehr Beteiligung an dieser Meisterschaft hatten. Von dem her ist das, glaube ich, zu verschmerzen. Er hat ja selbst danach bei dem Streamer Ibaianos gesagt, von wegen, er hatte immer irgendwie eine andere Position und das hat ihm nicht so gefallen und deswegen ist er jetzt auch nicht unhappy, da Atletico zu verlassen. Und mal gucken, wie er sich da in der Premier League anstellt. Aber ich sage auch, seine ganz große Zeit ist irgendwie eher vorbei. Also man hat bei ihm ja immer so dieses geile Solo und Tor gegen die Bayern da im Halbfinale in Erinnerung. Ja, das ist jetzt aber 5 Jahre her. Das war 2016. Also seitdem so ganz viel von Saúl, auch wenn er jetzt einen ganz guten Saisonstart hatte, auch mal als Linksverteidiger, kam der nicht mehr. Von dem her ist das auch zu verschmerzen in meinen Augen für Atletico.
Ja, für mich trotzdem irgendwo ein Transfer, den ich jetzt nicht 100% verstehe. Auch da wieder Leihe plus Kaufoption, also klar, oder Kaufobligation, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, auch die ist 40 Millionen, wenn mich nicht täusche. Also im Endeffekt kannst du nächstes Jahr 40 für Griezmann einnehmen, für Saul einnehmen und die 40 überweist du direkt an Laporta und Barca ne, und hast quasi so Spieler getauscht, den einen für den anderen, wenn man so will. Aber nochmal, für Griezmann war nicht unbedingt die Notwendigkeit, du bist vorne gut besetzt, und eher hast du eine Notwendigkeit für Saul, weil der einfach ein Schweizer Taschen- oder ein spanisches Taschenmesser ist, wenn man so, weil er einfach überall spielen kann. Ich glaube, er hat jetzt sogar linker Wingback gespielt teilweise in den ersten drei Spieltagen. Er kam sogar in der Vergangenheit mal in der Dreierkette, also ich glaube nicht letztes Jahr, aber das Jahr davor zum Einsatz. Defensives Mittelfeld. Mittelfeld. Linke 8 kann er dir spielen. Der kann die Offensive 10, auch wenn es die jetzt nicht in jedem unbedingt so gibt, kann er hier spielen. Das ist einfach ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Plus, ja, wichtiger Spieler auch für Cholo, weil er das mitbringt, was Cholo eben will. Ne? Diese Bissigkeit, diese Laufstärke, dieses nach hinten arbeiten. Von daher wirklich verstehen tue ich diesen Transfer nicht, denn so ein Spieler tut dir einfach enorm gut. Und wenn es keine Notwendigkeit gibt, den abzugeben, dann finde ich nicht, dass man das unbedingt machen muss aus Atletico-Sicht. Also da, klar, du kannst sagen, in De Paul haben sie jetzt einen Nachfolger, wenn man so möchte, oder vielleicht sogar einen besseren Spieler, weiß ich nicht, aber aus Atletico-Sicht hätte ich lieber Saul behalten, lieber Cunha nicht geholt und dann lieber hole ich mir so Griezmann. Und dann wird ein Schuh draus aus meinem Kader, finde ich.
Ja, aber vielleicht spekuliert man einfach auch. Spieler, die von Atleti zu Chelsea wechseln, die kommen gerne zurück, wie so ein Philippe Luis, Diego Costa, Morata kamen da.
Vielleicht ist das
so eine verrückte Verbindung, dass man eh weiß, nächstes Jahr ist er wieder da und dann nehmen wir ihn wieder auf. Aber für mich ist er verschmerzbar.
Also ich glaube, ihm persönlich kann ein Tapetenwechsel mega gut tun, weil du hast es gesagt, seit 2 Jahren hat er die nicht mehr die Leistung gebracht, die man von ihm kennt, oder anders gesagt, bei seinem Solo damals hat die ganze Welt aufgehorcht, da war er wie alt, 21, 22, keine Ahnung,
sowas.
Und seitdem stagnierte er komplett, eben weil er zu viel nach hinten arbeiten musste und zu oft auf verschiedenen Positionen und weil Cholo-Fußball halt Cholo-Fußball ist. Also ich glaube, ihm tut ein Tapetenwechsel gut zu einem anderen Verein. Er ist was, 26, 27?
26.
Sprich, der hat ja noch 5, 6, 7 Jahre auf höchstem Niveau eigentlich vor sich. Ich glaube, er könnte sich da auch nochmal weiterentwickeln zum Positiven, also zum spielerisch Positiven, ne? Dass er vielleicht mehr Freiheiten bekommt und dass man dann wieder den Spieler aufblitzen sieht, der damals die Bayern ausgetanzt hat. Also ich glaube, Saul selbst kann von dem Transfer profitieren, weil nochmal ein Tapetenwechsel tut eben vielen Spielern oft gut. Grüße an Felix, dem glaube ich, würde er auch sehr gut tun.
Okay, dann haben wir Griezmann, Saul ein bisschen abgearbeitet. Dann sind wir wieder beim FC Barcelona. Also
sind wir wieder bei De Jong.
Jetzt kommen wir zu den harten Tatsachen. Du hattest ja noch geschrieben, von wegen, ich sauf 10 rum Cola, wenn Luke De Jong dem Camp Nou fernbleibt. Ja, verständlicherweise. Und dann kam noch der Tweet hinterher, the moment these two, Braithwaite und De Jong, are on the pitch in the same time I'm turning off my TV.
Ja.
So groß war der Frust und ist er wahrscheinlich immer noch bei dir.
Ja, man kann natürlich beides ein bisschen übertrieben, weil 10 rum Cola wird so oder so etwas schwierig. Aber ja, ich bleibe nüchtern. Nils, das ist schon mal leider, Klammer auf Klammer, zu klar. Und das andere ist, naja, natürlich mache ich die Glotze nicht aus, wenn die spielen, aber ich wollte verdeutlichen, es ist schon, also die beiden, einen davon bei meinem FC Barcelona finde ich schon hart, weil sie so gar nicht passen, ne, zum Verein und zur Spielidee. Aber beide, Junge. Der andere Tweet, der finde ich viel treffender ist, weil da steckt viel mehr Wahrheit drin. Von mir, den hast du gar nicht vorgelesen. Von Messi, Suarez, Neymar zu Braithwaite und Luke de Jong. Also, gibt es einen krasseren Upgrade? Jetzt natürlich plakativ, klar, weil wann werden die beiden schon zusammen spielen? Vielleicht nicht so häufig. Aber es ist ja trotzdem bezeichnend. Ne? Du hattest das für mich beste Sturmtrio aller Zeiten im Verein, MSN, Messi, Suarez, nach Neymar.
Messi natürlich, ja.
Ja, naja. und jetzt hast du halt, was, 5 Jahre später oder 4 Jahre oder wie viel, Braithwaite und Luke de Jong. Junge.
Tut schon weh.
Es tut wirklich weh.
Sagen. Gab ja nicht viel mehr Spieler, die wir auch vergangene Saison bei Tiki-Taka mehr kritisiert haben als De Jong, der irgendwie bei Sevilla auch nicht mehr so gezündet hat. Letzte Saison waren das 48 Einsätze, 9 Treffer, 1 Vorlage. Ja, Sevilla gewinnt ja jetzt auch eher selten irgendwie mit 2, 3 Toren Unterschied, aber der kann sich mal eine Flanke reinschmeißen und das wird vielleicht auch ein neues Element sein für Barca. Barca hat ja jetzt nicht viele Flankenabnehmer oder so oder generell das Spiel nicht drauf ausgelegt. Um sich sich es ein bisschen schön zu reden. Gedanke dahinter, wenn Koeman wirklich noch einen neuen gefordert hat und einen Spieler, den er kennt aus der Nationalmannschaft, das ist ein De Jong. De Jong kennt nicht nur Koeman, sondern auch Memphis Depay. Die haben ja 2014, 15 bei Eindhoven zusammengespielt und Memphis damals 27 Tore, De Jong 25 Tore. Also die kennen sich schon ganz gut. Ich glaube auch Frankie De Jong weiß schon, wie man dann den anderen De Jong bedienen kann. Also da irgendwo im Ansatz kann man schon verstehen, dass man jetzt eher ihn geholt hat und nicht einen Lucas Perez, der ja aktuell frei war. Jetzt ist er bei Elche. Aber wow, Barca, klasse. Hatte ich ja schon eher einen Braithwaite abgesprochen und dann auch einem, würde ich bei einem De Jong auch sagen, ja, das ist nicht Barca-Niveau.
Das ist eigentlich nicht Barca-Niveau, vor allem auch nicht Barca-Spielstil. Also, ja, ich komme zurück zur Patronin, nennt man das so, Aurelia, die ja fragt, warum De Jong, wenn du Rey Manai im Kader hast, der ja eine 9 ist. Und genau da will ich anknüpfen, weil das verstehe ich nicht. Ich verstehe völlig, dass Koeman grundsätzlich sagt, ich brauche noch eine 9er. Es gibt nämlich tatsächlich Gerüchte, dass Aguero vielleicht nicht allzu lang bei Barca bleibt, womöglich vielleicht sogar im Winter in die MLS geht, habe ich gehört. Keine Ahnung, was dran ist oder ob es nur Flurfunk ist oder komplettes,
ob er überhaupt fit wird,
richtig, komplettes Quatschgerücht. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, warum Koeman sagt, den Aguero, der ist A, verletzt und B, vielleicht ist er gar nicht lang da. Ich will wirklich eine verlässlichere Ersatzneun haben, also einen richtigen, richtigen Neuner. Ja, aber du hattest doch Rey Manaj, der ist ja ein Neuner. Und das ist, also ich persönlich hätte Rey Manaj oder Manai, ich weiß nicht, wie genau man ihn ausspricht, hätte ich ihn behalten und dann nicht De Jong geholt. So, also du hast ja einen im Kader, der ja auch nichts kostet, der war ja von Barca B. Wurde für die Profis für ein Spiel registriert oder zwei, kam nicht zum Einsatz und jetzt an La Spezia abgegeben für, auch da wieder, ne, wenn sie wenigstens Geld eingenommen hätten, hätte ich es ja auch wieder verstanden, weil nochmal, du hast Geldprobleme. Also wenn dir jemand, sagen wir mal, 10 Millionen für Rey Manai bietet, du nimmst die an, direkter Verkauf, leist dir De Jong for free, machst 10 Millionen plus. Das hätte ich verstanden. Aber was haben sie gemacht? Rey Manai verliehen mit 3,5 Millionen Kaufoptionen. Das ist ja auch wieder überhaupt kein Geld. Und auch nächstes Jahr würdest du es erst bekommen. Also für mich keine Notwendigkeit, da De Jong zu holen, wenn du Manai im Kader hast, der für Barca B, okay, dritte Liga nur, aber trotzdem wichtige Tore geschossen hat. Und ja, das ist ja deine Option. Also du hast ja auf der Bank dann quasi in 2 Monaten, also jetzt Manai und in 1-2 Monaten Aguero. So. Und dann im Winter, wenn das gar nicht klappt, kannst du ja auch nochmal gucken, ob du im Winter noch jemanden findest mit weniger zeitlichem Stress, weil jetzt Deadline Day war natürlich, ne, da bist du völlig verzweifelt. So hättest du jetzt quasi 3-4 Monate Zeit gehabt, in Ruhe jemanden zu scouten, in Ruhe irgendein Schnäppchen zu finden oder einen Spieler, der irgendwo bei, weiß ich nicht, bei den Levantes dieser Welt auf der Bank sitzt und den dann leihen. Oder von mir aus im Winter dann De Jong. So. Also für mich macht das keinen Sinn. Und ja, du weißt es ja eh, ich bin überhaupt kein Fan von dem Spieler. Der stackst da rum wie so ein Storch, ja, da vorne drin. Was hat das mit Barca-Fußball zu tun? Ich weiß nicht. Klar, du willst immer einen Neuner, der mal, ne, den Abstauber macht und
im Strafraum präsent
ist. Genau, dies, das, aber doch nicht der. Dann findet halt jemand anderen. Scoutet von mir aus den, also die hätten doch jetzt einen Monat lang scouten können und da bin ich mir doch sicher, da findest du in den Top-Ligen einen besseren Stürmer als De Jong. Also,
Barca hat wen verpflichtet, De Jong, aber eben auch noch ein bisschen Kasse gemacht. Also letzten Endes dann Ilaic nach Leipzig, 16 Millionen und auch noch Emerson, ja, kurz nach seinem Debüt, oder wurde er dreimal eingesetzt, immerhin jetzt für Barca, für 25 Millionen jetzt weiterverkauft an Tottenham. Auch noch so ein kurioser Abgang. Ich glaube, bei seiner Präsentation hatte ja noch Laporta groß gesagt, hoffe, er bleibt lange, deswegen haben wir ihm eine 300 Millionen Euro Ausstiegsklausel gegeben, damit er bleibt. Ja, und wenige Tage später muss er auch gehen, also schon ein interessantes Transferfenster beim FC Barcelona.
Ja, auch da wieder, ne, Geld. Ich glaube tatsächlich sogar, dass sie irgendwie, also im Hinterkopf natürlich hatten, dass man vielleicht mit ihm eincashen kann. Aber ich glaube schon, dass sie irgendwo wollten, oder zumindest Koeman wollte, dass rechts eine Konkurrenzsituation herrscht. Also auf der Rechtsverteidigerposition, weil Sergio Dest halt auch noch jung ist und sehr wackelig. Ne? Mal hat er Topleistung, mal schaltet er den Kopf völlig ab und defensiv steht er nicht gut. Ich glaube, da hätte der Konkurrenzkampf Barca und Dest gut getan. Und ich hätte Emerson wirklich zumindest ein halbes Jahr gern gesehen. Jetzt hat er zwei Kurzeinsätze, in denen sah er nicht so super gut aus, aber nochmal, ne? Zwei Kurzeinsätze für Barca ohne richtige Vorbereitung war ja bei der Copa. Das sollte man eigentlich nicht zu hoch hängen. Angeblich schreiben spanische Gazetten, der Auftritt gegen Getafe, wo er nicht so toll war, Emerson, hat Koeman zum Umdenken bewegt und dann hat er den Daumen gesenkt. Aber das wäre ja auch wieder eine Kurzschlussreaktion wegen 60 Minuten. Plötzlich ist ein Spieler nicht gut genug. Ja, mein Gott, ne? Also, ja, im Endeffekt glaube ich, die 25 Millionen konnte Barca irgendwie, warum auch immer, nicht ablehnen von Tottenham.
Weil andere ja doch bleiben mussten, also Pjanic, Coutinho,
Titi
dafür keine Abnehmer gefunden. Wobei ich gehört habe, Coutinho soll jetzt doch eher auch, oder hat auch das Vertrauen jetzt eher von Koeman wieder.
Ja, muss er ja haben, jetzt wo er bleibt, ne? Und wo Griezmann weg ist. Das ist ja für ihn, für Coutinho ist ja positiv, Griezmann ist weg. Ja. Dembélé ist aktuell noch verletzt. Ansu ist ja bald wieder dabei, aber noch nicht dabei. Mhm. Sprich, im nächsten Spiel könnte der Coutinho tatsächlich sogar starten oder zumindest eine größere Rolle einnehmen, weil ne, du konntest ihn nicht loswerden. Klar, es hängt alles immer mit zusammen. Also wenn du Umtiti, Pjanic und Coutinho loswirst, bleibt wahrscheinlich Griezmann, dann bleibt vielleicht wahrscheinlich Emerson, dann bleibt vielleicht sogar Messi, wer weiß. Ne? So, also es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Klar, dass du die Großverdiener dann nicht loswerden konntest. Aber ja, bei Emerson ist es das Kuriose auch, 25 Millionen Einnahmen klingt natürlich gut, aber du hast vor 60 Tagen 9 Millionen für ihn gezahlt, um ihn von Betis zurückzuholen, plus du hast eine 20%ige Weiterverkaufsklausel bei Betis, an Betis, sprich du musst 20% von 25 Millionen sind glaube ich 5, so, also du musst 5 Millionen auch nochmal an Betis weitergeben, das heißt so viel hast du gar nicht eingenommen, ich glaube unter dem Strich bleiben dann 11. Und du hast Betis 9 plus 5 gezahlt, also hat Betis 14 eingenommen und du nur 11 für Emerson.
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, so verzweifelt ist Barca irgendwie jede Mark zu nehmen, wenn keine Angebote für
Wahnsinn,
Pjanic, Umtiti und Co. kommen. Bitter. Dabei hätte es fast noch einen anderen Zugang gegeben, auch wenn ich das überhaupt nicht glauben konnte. Wie hätten die denn 75 Millionen Euro irgendwie zusammenkratzen können für ihren ehemaligen Marcia-Spieler, für Dani Olmo? Der ist dann natürlich in Leipzig geblieben, weil es dann doch irgendwie wieder ein kurioser Deal gewesen wäre. Erstmal Laie und dann anteilig vielleicht eine Zahlung. Also Leipzig hätte ja, glaube ich, erstmal gar keine Kohle richtig gesehen. Deswegen
wahrscheinlich
logisch, dass
also hier Topspieler bleiben. Genau, die Mundo Deportivo hatte das exklusiv, so von wegen Barca hat sich, und das glaube ich ja wirklich, Barca hat sich bei den Gesprächen mit Ilaik Shmoriba oder bei dem Verkauf von Ilaik nach Leipzig, bei Leipzig erkundigt, wie schaut es mit Dani Olmo aus, da bin ich mir sicher, dass es, dass das passiert ist, aber eben nicht, komm, wir bieten euch 75 Millionen, nein, das ist nicht passiert, Barca hat keine 75 Millionen, sondern da hat man sich erkundigt und wahrscheinlich hat man überlegt, naja, falls wir Griezmann vielleicht doch direkt verkauft bekommen, dass man vielleicht dieses Geld Leipzig weiter anbietet oder einen Teil davon. Also nochmal, es hängt alles mit allem zusammen. Wenn du irgendwie ein paar Millionen hier oder da bekommen hättest, also du hast ja bei Emerson ein paar Millionen bekommen, dass du vielleicht sagst, okay, die paar Griezmann-Millionen plus paar Emerson-Millionen sind eine Anzahlung, dass man irgendwie sowas versucht hat. Aber de facto, man hat sich erkundigt und man möchte, glaube ich, den Spieler auch grundsätzlich verpflichten nächstes Jahr, haben wir auch bei Barca Welt geschrieben. Das schreibt auch die Mundo Deportiva.
Ich glaube, das könnte auch im Winter nochmal spannend werden, je nachdem, wie es bei Leipzig jetzt läuft, unter neuen Trainer, wie er da Bock hat.
Genau, Leipzig hat sowieso da ein Überangebot. Die haben Nkunku, die haben Szoboszlai, die haben, wen vergesse ich da? Bestimmt zwei, drei Spieler vergesse ich da sowieso. Offensivspieler, Forsberg etc. Also die haben schon genügend Spieler. Plus, aber einfach, es war zu kurzfristig, plus du hast kein Geld, du musst da schon mit einem was Lukrativen kommen. Aber ich glaube tatsächlich zum Winter, naja, Winter ist immer schwierig, eher nächste Saison.
Aber Coutinho kam ja damals auch im Winter, so, weil er dann auch wollte.
Und ja, aber da hatten sie noch Geld, ne? So.
Ja, da hatten sie
noch. Also wenn sie im Winter, die Sache ist nochmal, alles hängt zusammen. Wenn Barca im Winter Coutinho, Umtiti, Pjanic loswerden kann oder ein oder zwei davon, dann sparst du Geld, vielleicht nimmst du Geld ein, vielleicht spielt er jetzt, Coutinho 10 gute Spiele oder so und dann sagt sich Everton im Winter, hey, der ist uns 30 Millionen wert, da bin ich mir sicher, dann greift Barca zum Hörer und überlegt, hey, können wir die 30 an Leipzig weitergeben? Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, aber ja, da wird sich noch viel tun und nochmal, auch im Winter wieder, fürchte ich, muss es den Live-Ticker, einen Deadline-Day-Live-Ticker möglicherweise auf Barca-Welt geben, weil im Winter wird es weitergehen, ne? Pjanic, Umtiti, die sollen weg, die müssen weg. Da, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Okay. Bevor wir weitergehen, dann mal zu anderen Vereinen. Hast du noch was bei Barca?
Habe ich noch was bei Barca? Lass mich überlegen.
Fatih die 10.
Fatih die 10, ja. Aber
großes Erbe.
Monstererbe natürlich. Mhm. Aber auch der richtige Erbe aufs Erbe, ne, von Messi. Also erstmal viel Good Story, Barca nach all den, man muss ja sagen, die hatten ja schlechte Presse oder zumindest was ich so mitbekommen habe in meiner Twitter-Bubble-Timeline, De Jong verstehen von 1000 Leuten 3 vielleicht, ne? Und die sagen sich, ja, du kannst einen langen Ball auf ihn spielen, er ist kopfballstark, er kann den Ball halten, dies, das. Super. Aber ja, ansonsten, du hattest einfach eine negative Presse, viele Barca-Korrespondenten, was ich so mitbekommen habe, verstehen das auch überhaupt nicht, weil er kein Barca-Spieler ist. Plus, also sprich, du hast irgendwie einfach eine Feel-Good-Story gebraucht, mal positive Message, positive Nachrichten an die Öffentlichkeit senden. Und das ist einfach an zu Fatih, dass der die 10 hat. Ne? La Masia-Stürmer, ein Jugendtalent, Monster, erste Saison, Senkrechtstarter schlechthin gewesen, bis er sich verletzte, ne? von Luis Enrique berufen, bei Barca Rekorde gebrochen, was, jüngste Torschütze bei Barca in der Vereinshistorie, jüngster Torschütze Champions League, irgendwie sowas. Leider dann verletzt, aber ja, er ist die offensichtlichste Wahl und das ist natürlich eine schöne Sache, aber wie du sagst, viel größer könnte der Rucksack nicht sein, weil er ja just nach Messi die 10 hat. Ja. Also es ist viel Druck, viel Aufmerksamkeit.
Erstmal muss er ja zurückkehren, wieder fit werden. Da hofft man natürlich, dass man ihn bald wieder auf dem Platz sieht. Boah. Dann atmen wir mal durch, schauen, was bei Real passiert ist, was ist bei Sevilla,
ist Rayo, da was passiert?
Valencia und Co.
Gibt's da irgendwas zu besprechen?
Ja, mehr oder weniger. Ein Franzose kam ja aus der Liga.
Stimmt.
Ein anderer. Also erstmal Break, bis gleich. Florentino Perez hat doch mal wieder am Deadline Day zugeschlagen. Ein Franzose aus der Ligue 1 kam zu Real Madrid am letzten Transfertag. Nur war das nicht der, den sich so alle erhofft haben und teilweise ja auch in der Liga. Von Gaia gibt es ein Interview, dass das gut gerne hätte passieren können. Von Koeman so hat sogar gesagt, ja, den Mbappé hätte sich Real Madrid schon sichern können. Es sollte nicht sein, dafür ist Camavinga geholt, auch ein spannender Youngster, aber im Endeffekt Mbappé war das große Thema und da ist man dann doch an PSG gescheitert. Also es gab ja dann sogar Medienberichte, dass man das Angebot dann nochmal erhöht hat von 160 auf 180 auf dann angeblich 200 Millionen oder sogar mehr, aber auch da PSG hart geblieben, stur geblieben, dickköpfig. Nö, wir geben den nicht ab. Wir glauben weiter dran, dass wir mit ihm verlängern können, dass wir ihm noch 20 goldene Kamele anbieten und dass er dann zusagen wird. Aber da meine Ansage, Prognose, Mbappé wird nicht verlängern. Der hat jetzt schon so galaktische Angebote, Vertragsverlängerungsangebote ausgeschlagen. Der will zu Real Madrid. Und dann ist es eben ein Epic Fail, dass Kelaifi und Co. dieses Angebot jetzt nicht angenommen haben und dann nächstes Jahr ihn gratis ablösefrei gehen lassen.
Da will ich anknüpfen.
Bitte.
Wer macht den größeren Fehler? Was ist der größere Brainfuck? Dass Real Madrid 200 Millionen bietet für einen Spieler, der nächstes Jahr ablösefrei ist.
Hart.
Oder ein Verein 200 Millionen ausschlägt, wenn der Spieler nächstes Jahr ablösefrei ist. Was ist der größere Fail? Ich bin ein bisschen ratlos.
Ja. Von Real ist es schon viel zu viel gewesen. Meine Schmerzgrenze war auch so 160, 170, absolute Schmerzgrenze. Aber dann das nicht anzunehmen, wow, was La kostet die Welt? Geld spielt keine Rolex.
Ja.
In Paris zumindest.
Also ich glaube, der größere Fail ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir erklären, was dahinter steckt, warum PSG das ausschlägt. Ja, weil den Geld halt einfach wurscht ist. Für die spielt das keine Rolle, ob die
ganz
100, 150, 200 oder 250 Millionen angeboten bekommen. Das ist für die egal. Geld, das ist kein normaler Verein. Dementsprechend gelten normale Marktgesetze und Business-Dinge.
Und Logik.
Ja. Spielt für die keine Rolle. Das ist bitter. Darüber beschwert sich Tebas, der La Liga-Boss. Mittlerweile sogar auf Twitter völlig zu Recht, da muss ich echt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber da muss ich ihm 100% recht geben, ne? Was er da immer raushaut, die zerstören den Markt, die haben damals ja im Endeffekt den Markt dadurch zerstört, dass sie Neymar gekauft haben, das war ja der Stein des Anstoßes, der jetzt noch 4-5 Jahre später,
Büchse der Pandora,
genau, nachwirkt. Es gelten die normalen Marktgesetze für diesen Verein nicht. Im Endeffekt ist das, ich habe es gegenüber Freunden so formuliert, das ist wie wenn du Jeff Bezos irgendwas abkaufen willst. Also angenommen, Jeff Bezos hat 9 Sportwagen in der Garage und alle 9 gibt es nur einmal auf der Welt und dann kommt irgendein anderer Milliardär her und sagt, hey, diesen goldenen Bugatti von dir, der in Frankreich per Hand hergestellt wurde, den möchte ich dir abkaufen. Ich biete dir 200 Millionen. Und Jeff Bezos sagt, nö, ich will das Auto nicht verkaufen, weil dein Geld ist mir egal. Ich bin so reich, für mich spielt das keine Rolle. Ich will dieses Auto besitzen, dieses Auto gibt es nur einmal auf der Welt. Ich möchte damit Rennen fahren. Ich möchte es mir in die Garage stellen und es mir anschauen. Ich will es nicht verkaufen, weil er das Geld einfach nicht benötigt. Und das ist bei PSG einfach so. Verständlich ist es natürlich dahingehend, wenn du kein Geld brauchst, dann ist es klar, dann willst du die besten Spieler der Welt nicht abgeben. Sie haben 3 davon, also 3 der für mich, sagen wir mal, Top 10 oder Top 5 haben sie. Messi, Neymar, Mbappé. Ja, sie wollen unbedingt die Champions League gewinnen und deswegen müssen sie, weil sie Mbappé nicht abgeben müssen, werden sie nicht abgeben. Also gegen Geld. Und das ist der Hintergrund einfach. Ne? Du kannst Jeff Bezos nicht irgendwas abkaufen, wenn der was nicht verkaufen will, weil Geld für den keine Rolle spielt.
Es ist natürlich auch irgendwo ein Pokern und mittlerweile ist da jetzt PSG All-In gegangen. Statt die 200 Millionen anzunehmen, setzen sie alles darauf, doch irgendwie Mbappé noch überzeugen zu können. Und da meine große Ansage, PSG wird der Verlierer sein, weil einerseits Mbappé wird nächstes Jahr dann gratis wechseln, das ist Bestimmung, der wird zu Real Madrid gehen. Aber PSG ist auch jetzt schon irgendwo der Verlierer, weil das, was Sportdirektor Leonardo auch in den Tagen vorher gesagt hat, hat sich ja aufgeregt, dass Real Madrids Verhandlungen sind illegal und dann hat er sich eben jetzt mehrfach widersprochen, hat einerseits gesagt, diese 160 Millionen, das ist zu wenig, wir wollen mehr. Ja, und dann hat Real Madrid mehr angeboten und trotzdem ist man da stur geblieben, hat dann wohl auch irgendwie gar nicht richtig reagiert drauf. Das hat er auch gesagt von wegen, wir sind nicht glücklich, der Spieler gab sein Wort, dass er nicht ablösefrei geht. Ja, er hat ja auch, Mbappé hat ja auch um Freigabe gebeten und ihr hättet ihn dann halt auch gehen lassen sollen und dieses verrückte Wahnsinnsangebot völlig unmoralisch, unethisch von Real Madrid annehmen sollen, aber da widersprechen sie sich selbst und lassen ihn dann trotzdem bei sich in ihrem goldenen Käfiggefängnis. PSG ist da der Verlierer und nächstes Jahr wird es dann den Deal des Jahrzehnts oder Jahrhunderts sogar geben, wenn Real Madrid den wertvollsten Spieler des Planeten, das ist nun mal Mbappé, da ablösefrei verpflichten kann, also verrückter Tag.
Ja, verrückt. Was habe ich gelesen? Ein Tweet, der nicht ganz ernst gemeint war, aber von wegen, die E-Mail-Anfrage über 200 Millionen ist beim Scheich im Spam-Ordner gelandet.
So, bei Frankfurt.
So ein bisschen, aber ja, unterm Strich nochmal, die wollen alles gewinnen, die wollen die Champions League gewinnen, die wollen ihre 3 Posterboys auf jedem Plakat der Welt, auf jeder Social-Media-Grafik der Welt präsentieren, ne? Mbappé, Neymar und Messi. Geld spielt für die keine Rolle. So, end of story, ne?
Das ist halt Sportswashing. Bis zur WM soll es Katar so schön glänzen und strahlen wie nur möglich und deswegen mit den 3 Posterboys.
Ja, aber im Endeffekt aus Real Madrid-Sicht ist es trotzdem auch unnötig, da 200 Millionen zu bieten, weil du kriegst, in 9 Monaten bekommst du ihn aller Voraussicht. Also klar, du musst mit dem Spieler sprechen, ob der wirklich, aber wenn der dir sagt, in 9 Monaten komme ich auf jeden Fall, oder offiziell sprechen darfst du ja mit ihm nicht, ne? Du darfst ihn ja nicht kontaktieren erst ab Januar, aber durch Repräsentanten, durch seinen Onkel, wenn der sagt... Durch
Benzema allein, also da gibt es genügend...
Wenn der dir sagt, in 9 Monaten komme ich, dann biete ich keine 200 Millionen. Also das ist von der Wahnsinn aus Real Madrid-Sicht auch. Und ein Gutes hat es, und ich fürchte, das muss ich jetzt aussprechen, so schwer es mir fällt, ein Gutes hat es, du hast nächsten Sommer 200 Millionen auf der hohen Kante. Du könntest hier den ein oder anderen Spieler mehr davon holen, weil also Mbappé kommt... ohne Ablöse, gratis kann man nicht sagen, weil der wird Handgeld ohne Ende kassieren, etc. Und an die Berater, Agenten gibt es da Kohle, aber du zahlst keine Ablöse, sparst dir also die Kohle und es gibt den einen oder anderen Spieler, den man sich holen könnte. Grüße an einen Norweger, der recht treffsicher ist, ne?
Ja, an den französischen Innenverteidiger, ja, auch einen französischen Mittelfeldspieler von United, ja.
Wer ist der französische Innenverteidiger? Hilf mir.
Ja, der Koundé.
Ach, Koundé meinst du, ja. Ja, genau.
Ist zumindest mein Wunsch,
Hoffnung. Nee, klar, absolut. Also du kannst, ich glaube 70 oder so, mit 70 wäre Sevilla zufrieden, biete 70 für Koundé, zahl die Ablöse von Haaland plus Interest, also die 200 Millionen, die du jetzt gespart hast, kannst du in die beiden Spieler investieren, um mal simpel gerechnet zu sagen. Mit Handgeldern und allem, was dahinter steckt. Und dann hast du 3 Spieler für 200 Millionen auf ja, mehr oder weniger drei Positionen, ja, wenn du sagst, ne, Mbappé kann auch links spielen, für das gleiche Geld, was du jetzt in einen investiert hättest. Also von daher, wie sagt der Engländer, Blessing in Disguise, ne? Also in,
oh, ja, schön. Ja. Und falls sich da jetzt auch jemand wundert, hey, woher hat Real Madrid überhaupt die Kohle? Die haben, da war ja in den letzten ein, zwei Jahren immer angesagt, sparen für Mbappé. Also man hat letztes Jahr keinen Euro ausgegeben. Dieses Jahr kam erstmal nur Alaba, 25 Millionen Euro an Handgeld, aber es geht ja immer nur um die Ablösen. Jetzt dann noch eben Camavinga für diese 30, 31 Millionen. Und ansonsten, man hat wieder das beste Plus gemacht in La Liga mit jetzt einem Plus von 47 Millionen. Dahinter kommt Barca mit plus 39 Millionen in La Liga. Und man hat die letzten Jahre einfach nicht zu wenig ausgegeben, aber es war einfach immer dieses Warten auf Mbappé. Und dann ist es eben nächstes Jahr soweit. Und ob dann wirklich gleich All-In gegangen wird bei Haaland und Koundé und vielleicht auch Pogba, mal gucken natürlich, wie auch die Saison verläuft. Aber Mbappé ist Priorität 1, 2 und 3 und wird dann passieren. Und trotzdem jetzt dann so als kleinen Ersatz hat man sich eben auch ein französisches Talent noch gesichert. Vielleicht auch ein bisschen, um PSG noch eins auszuwischen. Da ist ja Camavinga schon eins der heißesten französischen Duelle, weil er eben mit jetzt erst 18 Jahren schon fast 90 Profispiele hat. Also da ist er schon sehr reif, auch einen guten Körper mit seiner Athletik, kann den Ball behaupten, erobern. Da hat man schon bisher ganz Gutes gesehen. Er hat auch schon mal Champions League gespielt gegen Sevilla, Chelsea. Das war noch vergangene Saison. Also das ist ein Perspektivtransfer, den man auch, selbst wenn er jetzt die Erwartung nicht ganz erfüllen sollte, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man den, wenn er 2021, 22 ist, auch noch für das Doppelte, also 60 Millionen verkaufen kann. Also da ein sportlich wie finanziell in meinen Augen sinnvoller Transfer. Camavinga, was denkst du?
Ich kann mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil Ligue 1 schaue ich nicht so häufig, wie du dir vorstellen kannst. Und wenn, dann schaue ich natürlich eher PSG zu, also auch ohne Messi. Unabhängig von Messi. Wo hat er gespielt? Bei Rennes, glaube ich. Ne?
Könnt, Rennes, mit der Nummer 10.
Kann jetzt nicht behaupten, dass ich überhaupt 5 Spiele von denen gesehen hätten und hätte und von ihm dann entsprechend auch nicht unbedingt. Klar, man bekommt immer mal Schnipsel zu Gesicht und dies und das, aber ich kann es mir nicht anmaßen, ihn einzuschätzen, um ehrlich zu sein. Man liest und hört natürlich, dass er ein Monstertalent im zentralen Mittelfeld ist, also eins der größten Talente der letzten Jahre. Ja, wenn das so stimmt, ist das natürlich dann ein Top-Transfer, wenn du dir einen der heiß umwurmsten Talente, wie alt ist er, 18 oder 17 oder was?
18, wird im November 19.
Geschnappt hast, aber ich kann ihn einfach nie einschätzen, aber ja.
Mal gucken. Ist dann also natürlich Real Madrid und die Talente, das hat ja auch nicht immer geklappt in den letzten Jahren und siehe Ödegaard und Theo Hernandez und so weiter und jetzt ist dann natürlich auch Ancelotti gefordert, da mal wieder einen Jungen ranzuziehen, ist natürlich auch abhängig, wie fit sind Toni Kroos und Luka Modric, jetzt beide immer noch verletzt und haben ja erst, ich glaube, die beiden haben erst ein Spiel gemacht, also Modric war das einmal. Valverde, wie kann der sich festsetzen? Wann wird Ceballos fit? Was wird aus Isco noch? Und da gibt es natürlich jetzt wieder ein leichtes Überangebot im Mittelfeld, aber ich glaube, in diesem leicht französischen Klima mit Benzema, den Belgiern und Mondi kann das schon funktionieren, auch ohne Zidane.
Also,
da
also eins seine Einsätze kriegen. Eins muss man natürlich sagen, ich fand absolut, dass Bedarf im zentralen Mittelfeld besteht, wenn du überlegst, Toni Kroos aktuell verletzt, plus 31 und der kann auch nicht mehr 40, 48 Spiele machen pro Saison oder 60 oder wie viel sind. Ja. Luka Modric ist was, 35, 36, der braucht erst recht seine Pausen. Der hat letztes Jahr schon viel zu viel gespielt, auch das Jahr davor, fand ich. Also nicht zu viel im Sinne von, dass er nicht mehr gut ist, sondern du kannst
nicht gesund.
Es ist nicht gesund, einen 35-Jährigen da teilweise alle 3 Tage einzusetzen, weil du so abhängig von ihm bist. Valverde, manchmal hat er gute Spiele, manchmal sehe ich zu wenig von ihm, also zeigt er mir zu wenig. Und Isco, ja, guter Saisonstart jetzt für seine Verhältnisse, aber eigentlich war er komplett außen vor, 1,5, 2 Jahre. Von daher fand ich es, du hattest absolut Bedarf im zentralen Mittelfeld. Und wenn du da einen jungen, talentierten Mann, der alles mitbringt, hast, ist das ein sehr, sehr guter Transfer perspektivisch und auch was die Kaderplanung anbelangt. Nach wie vor, finde ich, bräuchte es immer noch einen Sechser, auch wenn mit Casemiro jetzt verlängert wurde und der ist ja jetzt nicht so alt, aber du brauchst da einen Ersatz, dass du nicht so monsterabhängig von dem bist. Aber zumindest das eine Puzzlestück ist jetzt schon mal gesetzt ins Bild, ne? Da einen zentralen Mann zu holen. Also finde ich gut, wenn er, wie gesagt, das hält, was man so von ihm sagt, dann ist das ein guter Transfer.
Ja. Wir fahren mal weiter in La Liga, wir fahren mal nach Sevilla. Da jetzt eben war ja klar, wir hatten Luke de Jong schon auf diese mögliche Abgangsliste gesetzt, auch wenn es, glaube ich, bis zum Deadline-Day, also am Tag vorher, keine wirklichen Gerüchte um ihn gab. Aber En-Nesyri ist da, Rafa Mir haben sie geholt und ohnehin in der Offensive ziemlich viele gute Optionen, auch mit Papu Gomez und so weiter. Da war es klar, dass irgendwie de Jong mit seinen 31 Jährchen noch ein anderes Abenteuer suchen wird. Aber positiv eben, sie konnten Kunde halten und da ist dann auch noch eine kleine kuriose Story passiert in den letzten Tagen. Also es heißt, weil sich der FC Sevilla einfach geweigert hat, da Chelseas Angebot anzunehmen, egal wie hoch oder tief das war, haben sie wohl ihren Verifizierungshaken auf Twitter verloren. Angeblich heißt es, weil so viele Chelsea-Fans erbost darüber waren, dass Sevilla Kunde nicht hergibt, haben wohl viele Chelsea-Fans da bei Twitter den FC Sevilla gemeldet. Der Haken war kurzzeitig weg, mittlerweile ist er wieder da, aber das ist auch irgendwie witzige Randgeschichte und in diesen Tauziehen um Koundé, aber positiv, ein Star bleibt doch La Liga erhalten und Koundé ist da natürlich ein riesen Innenverteidiger-Talent und schön, dass er bleibt.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Bitte, bitte, Monchi, geh, verkauf ihn nicht an Paris. Nächstes Jahr. Das möchte ich loswerden an dieser Stelle. Also für Sevilla ein Top-Transfer in Anführungszeichen, dass sie den behalten konnten. Ich glaube, Chelsea hat auch ein bisschen geknausert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht unbedingt, warum, denn der hat eine Ausstiegsklausel. Ich weiß jetzt nicht, ist sie 80 oder 90? Klar, hoch. Aber eigentlich interessiert das die Engländer nicht. Ne? Grüße an Kepa damals. Für den haben sie 80 gezahlt, völlig unnötigerweise. Der war ja nicht mal annähernd halb so viel wert. Oder vielleicht haben sie daraus gelernt, dass sie sagen, boah, so viel Ablöse wollen wir nicht für irgendeinen Spanier, der nicht bei einem Top-Team spielt, zahlen. Weiß ich nicht, aber ich sag mal so, Koundé ist schon eher das Geld wert. Also 60 ist er auf jeden Fall wert und eigentlich interessiert es den Engländer ja nicht, ob er jetzt da 20, 30 mehr zahlt. Ne? Aber gut, für Sevilla nochmal eine Top-Sache. Ich dachte, du leitest übrigens das Sevilla-Thema ein mit Titelchancen dahin, Topstar De Jong ist jetzt weg. wie weit fällt Sevilla jetzt ab? Nee.
Wenn es nicht eher noch nach oben geht. Schauen wir später nochmal mit den Prognosen. Ich würde noch in Sevilla bleiben. Bei Betis gab es jetzt auch noch einen spannenden Transfer. Ja, die haben jetzt noch einen neuen Rechtsverteidiger, also Emerson ja zurück oder abgegeben an Barcelona. Martin Montoya hatten sie und jetzt vom FC Arsenal ausgeliehen. Ich dachte, er wäre irgendwie schon viel älter, aber 26 Jahre ist Hector Bellerin erst alt. Das ist doch auch ein spannender Transfer. Sein Vater, glaube ich, schon für Betis mal gespielt. Der bringt doch Farbe nochmal in La Liga, oder?
Vor allem Thema Change of Scenery, also hier Tapetenwechsel etc., der muss ja längst von Arsenal weg. Viele Verletzungen auch gehabt, aber auch komplett stagniert. Er ist auch viel jünger, als ich dachte. Also er ist von Barca als sehr, sehr junger Jungspund, weiß gar nicht, mit 16 oder so, glaube ich auch, zu Arsenal gewechselt. Hatte dann ein paar Jahre, wo er ja wie der nächste Supermonster-Rechtsverteidiger aussah, aber das ist auch wieder, glaube ich, 4 Jahre her. Und immer noch 26, von daher, dem tut das, glaube ich, gut. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das sehr gut zu Betis passt, die ja gerne offensive Außenverteidiger spielen lassen. Also für alle Parteien ein sehr interessanter Wechsel. Vor allem, sie zahlen nichts, ausgeliehen, for free, und ich glaube, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also das ist ein typischer Barca-Move, den Arsenal da macht, den Barcelona mit vielen Spielern in der Vergangenheit gemacht hat. Verleihen, bis der Vertrag ausläuft, nur damit man irgendwie das Gehalt spart. Also für Betis eine gute Sache, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf den Spieler, echt. Aber viele Verletzungen gehabt, also welches Niveau er hat, das muss man sehen.
Wir können uns auch auf eine kleine, fast schon Traumoffensive auf Mallorca freuen. Der Aufsteiger hatte ja schon eigentlich den Traumstart, 7 Punkte aus 3 Partien, da quasi geteilter Tabellenführer mit Real, Sevilla, Valencia, Barca und Atletico. Und dann hatten sie sich Takefusa Kubo zurückgeholt, jetzt kam Kang In-Lee aus Valencia, also das Südkorea-Talent. Dann hatten sie sich Fernandinho, den Mittelstürmer vom FC Villarreal, ausgeliehen. Der traf ja auch direkt bei seinem Debüt. Starke Sache. Und jetzt noch einen Mittelstürmer vom FC Schalke geholt. Matthew Hoppe, der erste US-Amerikaner, der jetzt bei Mallorca spielt. Also das, glaube ich, auch eine ziemlich spannende Offensive. Junge Talente, die da den Unterschied schon ausgemacht haben mit Fernandinho. Auch Take Kubo schon ganz gut reingekommen in die Saison. Das gilt es zu beobachten.
Ja, top. gefällt mir tatsächlich gut, was sie machen. Ja, sind gute Transfers, ist auch irgendwo ein bisschen erstaunlich, dass ein Aufsteiger so interessante Spieler bekommt, so talentierte Spieler. Also finde ich wirklich all around interessant, was Mallorca da macht, gefällt mir gut. Übrigens auch all around interessant, was ein Verein macht, ist, was Elche da treibt. Dario Benedetto geholt und jetzt Lucas Perez. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Sturmduo, wo ich sage, da muss ich vielleicht meinen Abstiegstipp nachkorrigieren, denn das gefällt mir gut.
Das ist jetzt die Sache. Die sind ja jetzt auch nicht ideal gestartet. 2 Punkte, okay. Das hat es andere schlimmer getroffen, aber wir hatten ja beide Elche als Abstiegskandidaten. Du ja auch noch Mallorca, ich stattdessen Cadiz. Elche, mal gucken. Muss sich halt viel ändern auch an der Spielweise. Das war halt zu wenig Abschlüsse, zu wenig Fußball. Aber Lucas Perez hatte ja den Vertrag aufgelöst bei Alaves. Und war ja da auch immer mal für ein Golasso gut, auch ganz gutes Sturmduo gebildet mit José Lu. Warum nicht?
Ja, aus der Bundesliga von Schalke haben sie Omar Mascarell geholt, Elche. Auch interessant. Von daher, ja, haben sich gut verstärkt, muss ich ehrlich sagen. Also gefällt mir, was da die kleinen Teams in der Liga machen. Echt nicht schlecht. Ja. Also Mallorca und Elche, da finde ich gut.
Wenn wir schon bei einem Aufsteiger sind, bei Espanyol ist natürlich auch nochmal finanzielle Kraft dahinter durch Investoren, übrigens in Mallorca ähnlicher Fall, wo auch Amerikaner irgendwie beteiligt sind, aber bei Espanyol ist jetzt einer meiner in Anführungszeichen Lieblingsspieler die letzten beiden Jahre, fand ich auf der 6, auch wenn er jetzt nicht ein hundertprozentig klarer Abräumer ist, fand ich Yankre Herrera vom FC Granada immer ziemlich gut. Er war zweimal von Man City ausgeliehen, die konnten ihn jetzt nicht halten, also Granada, und jetzt ist er eben bei Espanyol Barcelona und hat mir da einfach immer gut gefallen in Granada, auch weil er noch offensiv irgendwie sich in alles reinschmeißen, auch mal einen guten Fernschuss hat, aber einfach auch starken Körper, gute Athletik. Da, glaube ich, könnte Yankel vielleicht in Espanyols Mittelfeld den Unterschied machen. Valencia hat man ja gesagt, die haben Kang In-Lee abgegeben. Da gab es auch ähnlich wie mit Ilaik Shmoriba bei Barca. Der wollte nicht verlängern und dann müsste man irgendwie noch abgeben, aber dann hat keiner Ablöse geboten, also Vertragsauflösung. Dafür hat dann Valencia noch Hugo Dudo aus Getafe geholt. Der war ja letztes Jahr in Real Madrids Castilla in der zweiten Mannschaft. Jetzt einmal wieder für Getafe gespielt, jetzt ist er in Valencia. Und auch, da kannst du vielleicht mehr sagen, Helder Costa, Flügelspieler von Leeds United.
So viel kann ich zu dem tatsächlich nicht sagen. Nee. Also jeden Spieler aus England kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und zwar nicht so, dass ich ihn wirklich anpreisen kann. Nee, aber ein Wort zu Yankel Herrera. Warum der zu Espanyol geht? Warum nicht zu einem besseren Verein? Das wundert mich. Also für Espanyol ein absoluter Top-Transfer. Aber der muss doch nach seiner starken Saison oder nach 2 starken Saisons für Granada bessere Angebote haben als von dem Aufsteiger. Auch wenn dahinter...
Vielleicht mal international, ja.
Auch wenn dahinter chinesischer Investor, glaube ich, ne, bei Espanyol, spricht die Zahlen wahrscheinlich besser als der normale Aufsteiger. Das muss man schon auch erwähnen. Ja. Haben ja damals Raúl de Tomás geholt, der ja unmöglich so viel so günstig sein kann. Aber du musst doch trotzdem irgendwie... Ne, Angebote von besseren Vereinen haben als von dem Aufsteiger. Also ich denke da so an die Villarreals dieser Welt, da hätte ich ihn eher gesehen. Ne? Bei einem Europa League-Team muss ja jetzt nicht Villarreal Betis, sein, sondern Betis, Villarreal oder in anderen Ländern auch, was weiß ich, ob es da in Italien Napoli gibt, die an dir dran sind oder irgendwie so eine Kragenweite. Ne? Also es verwundert mich sehr, dass er zu Espanyol ist, aber ich kann es mir nur mit der Kohle erklären. Ja. Aber für Espanyol ja trotzdem top. Gottes Willen, ein Top-Transfer. So.
Genau. Ja, ansonsten war es dann doch noch soweit. Wir mussten uns von Marco Correa verabschieden. Brighton hat die 18 Millionen Euro Ausstiegsklausel gezogen. Mal wieder ein großes spanisches Talent, das La Liga verlässt nach Brian Gil und Ferran Torres und so weiter. Da wird es Zeit, dass wieder ein paar Stars in die Liga kommen, die dann auch die Talente halten können. Also auch deswegen vielleicht so ein bisschen der Wunsch da von Koeman, Gaia und Co. Mbappé so als Magneten zu haben, damit die Talente nicht immer nach England auswandern. Also adios Cucurella. Ansonsten Sergio Escudero von Sevilla nach Granada. Ja, okay. Sergio Guardiola kennt man noch von Valladolid. Der ist jetzt bei Rayo. Und bei Rayo vielleicht noch immer offen, der ein anderer sehr interessanter Transfer offen. Falcao hat ja schon so einen Blitz getweetet, hat seinen Vertrag aufgelöst bei Galatasaray, also steht eigentlich vor der Unterschrift bei Rayo Vallecano, aber die haben immer noch nichts bestätigt und heute ist ja dann wirklich 2. September der letztmögliche Tag, um Spieler beim spanischen Verband einzutragen. Mal gucken, ob das noch was wird, aber er wäre natürlich auch ein sensationeller Transfer, auch wenn er natürlich ein bisschen eingerostet ist mit seinen 35 Jährchen, aber damals bei Atletico war er ja auch absolute Weltklasse, also den hätte ich auch schon immer gerne im weißen Trikot gesehen bei Real Madrid, dazu ist es nie gekommen, jetzt eben im weißen Trikot mit dem roten Blitz, wenn es denn noch bekannt gegeben wird.
Finde ich geil, finde ich wirklich geil, sollte es dazu kommen. Keine Ahnung, wie er sich bei Galatasaray geschlagen hat, aber einfach der Name und der Torriecher tun der Liga, La Liga und natürlich Rayo gut als kleinem Aufsteiger. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er zurückkehrt, um ihn einfach mal wieder in La Liga zu sehen und ich glaube, den einen oder anderen Treffer kann er dir, selbst wenn er 45 ist, kann er dir immer noch machen. Also von daher, ja, würde ich mich da sehr freuen und hoffe, dass es dazu kommt.
Ja, wenn der Tiger kommt. Ja, und dann müssen wir gucken. Überdenken wir jetzt noch was an unserer Abschlusstabellenprognose? Ich hatte als Absteiger Rayo, Elche und Cadiz. Du hattest Rayo, Mallorca und Elche. Bei Elche würde ich schon, glaube ich, bleiben.
Cadiz ja, auch. Mallorca ist halt hart. Die sind Sechster. Ne? Die haben zwei Spiele, zwei von drei gewonnen, sind noch ungeschlagen. Also allein unabhängig von irgendwelchen Transfers, allein auf die Tabelle blicken, kann man sagen, da könnte ich falsch liegen. Klar, erst drei Spiele gespielt, aber ja, man könnte schon dazu neigen zu sagen, Mallorca wird wohl nicht absteigen. Und wenn wir dann runtergucken, Alaves,
null Punkte.
Katastrophal gestartet, die hätte ich besser erwartet. Ja.
Getafe hatte halt Pech gegen Sevilla, gegen Barca, spät
und also das wird richtig spannend da unten, glaube ich. Cadiz wird natürlich zu kämpfen haben, aber grundsätzlich finde ich, haben sie schon das Zeug dazu, die Liga zu halten. Wenn du sagst, Elche ist in der Verlosung, aber jetzt zwei gute Stürmer, wird spannend.
Ja. Und dann eben auch oben. Generell verbunden mit der Frage von diesen Top-4-Teams, wer hat da jetzt den besseren Kader, wer kann wirklich, also ich glaube, es ist wieder ziemlich eng. Wir werden wie vergangene Saison Europas spannendsten Meisterschaftskampf haben. Wir hatten dazu auch auf Twitter eine Umfrage, wer von den Top-4-Teams jetzt den besseren Kader hat. Und da haben tatsächlich die Mehrheit, 55%, für Atletico abgestimmt. Dann gehen noch 37% an Real Madrid und für Barca bleiben 7, für Sevilla dann immerhin noch 1%chen über. Ich will die aber jetzt gar nicht so unter den Tisch, also ja, den Sevilla-Kader finde ich schon auch ziemlich gut, also mein Tipp war ja Sevilla Vierter, Barca Dritter, das könnte schon auch noch sich noch mal ändern, wenn jetzt Barca auch irgendwie noch ähnliche Verletzungsprobleme weiter beibehält, mal gucken, was aus Fati wird, Agüero wird der fit, könnte auch Sevilla da noch was ändern, aber ich glaube, ich bleibe bei Atletico als Meisterschaftstipp, dadurch, dass
Mbappé hätte da was ändern können. Moment, war nicht Real Madrid, war dein Meisterschaftstipp?
Nee.
Sicher? Atleti
vor Real. Ja, ich habe die Grafik vor mir.
Ach so, habe ich mir das
falsch? Mit Mbappé
hätte ich es geändert. Dann nehme ich es zurück, dann habe ich es mir falsch gemerkt. Ich dachte tatsächlich, du hast beim Münzwurf... Nee,
wir haben ja immer gesagt, bei Real zu viele Fragezeichen wird das mit Hazard was.
Und ja, dass ich das gesagt habe, weiß ich schon. Aber ich dachte, du hast trotzdem hier die weiße Fahne in dem Fall in die Luft gereckt. Nee, hast du nicht.
Atleti, eine Mannschaft, die zusammengewachsen ist, plus Depaul, jetzt auch noch Griezmann.
Ja, also ich muss sagen, Barca Meistertitel, vergiss es. Ich bin da ganz ehrlich. Klar, ich stehe noch unter dem Schock des Deadline Days. Nichts
ist unmöglich.
Nein, natürlich, es wird eng bleiben, da bleibe ich dabei. Ich glaube, die Top 4 werden sich ein spannendes Rennen, vielleicht nicht bis zum 38. Spieltag liefern, aber zumindest sagen wir mal, bis zum 32. oder so, glaube ich, wird es sehr, sehr eng werden, kann ich mir gut vorstellen. Zwar wirklich zwischen den Top 4. Und dann gucken wir mal, wem da vielleicht wieder die Luft ausgeht. Aber grundsätzlich für mich Barca tippe ich sie leider auf Rang 3 nur. Ich sehe das nicht nach zu viele Jungspieler im Sinne von, das ist ja grundsätzlich nichts Negatives, ist eine tolle Sache, dass du Jugendspielern eine Chance gibst, aber du hast es gegen Getafe gesehen, da wurden Nico und Gavi eingewechselt, 17-Jähriger und 18-Jähriger mit einem Profispiel auf dem Buckel und null Profispielen, glaube ich, so. Dann hast du Deme jetzt, der viel mehr spielen wird, weil Griezmann weg ist, der ist auch 18 neu in der Liga. Du hast Ansu zurück, der ist 18, war ein Jahr verletzt. Klar, Coutinho ist ein anderes Kaliber eigentlich, aber auch ein Jahr verletzt. Pedri kommt zurück, der ist 18, von dem bist du absolut abhängig. Da sind so viele Jugendspieler drin, ich sehe das nicht, dass die Mannschaft Meister wird. Plus Koeman, er ist nicht der beste Trainer, sagen wir es, wie es ist. Also Barca-Meisterschaft kann ich mir nicht vorstellen, überhaupt nicht. Ja. Und dann machen es die Madrilen, die beiden da vorne zwischen unter sich aus, glaube ich. Also Real und Atletico sehe ich dann tatsächlich als Kopf-an-Kopf-Rennen. Und zwar wirklich vielleicht echt wieder bis zum letzten Spieltag. Und ich muss sagen, in der Breite gefällt mir tatsächlich Atleticos Kader besser. Also nochmal, die haben auf der Bank, Stand heute, Felix, Cunha, sogar De Paul, sogar ja, weiß ich gar nicht, Carrasco ist der Stamm oder ist Lodi Stamm oder ist Lemar Stamm.
Ist eine gute Auswahl.
Oder De Paul.
Alle funktionieren.
Also der Kader ist monsterstark von in der Breite, ja. Wie gesagt, auch die Top 11 bei Barca ist immer noch gut, glaube ich, das sollte man nicht schmälern, das ist ja mehr oder weniger, ne, zumindest hinten die gleiche wie letztes Jahr, nur vorne hast du Memphis, das ist ein Monsterspieler, sollte man auch erwähnen, aber in der Breite hast du auf der Bank ja fast nur Jugendspieler oder Spieler, mit denen du nichts anfangen kannst, also wenn Umtiti und Pjanic auf der Bank sitzen und Koeman will die ja gar nicht, dann ja, Glückwunsch. Also Kader besser bei Atletico und Real, ja, nochmal, da hängt es davon ab, wie fit bleiben Hazard und Bale. Wenn die beiden wieder, ja, 4 von 8 Monaten oder so ausfallen, wird es schwierig, wenn die beiden einfach mal länger fit bleiben und da in den Rhythmus auch kommen und einfach mal, also dass Bale Tore schießen kann, weiß man ja eh, aber bei Hazard wartet man immer noch drauf. Wenn der einfach mal seine 10 Tore macht, was man irgendwo schon erhoffen, erwarten darf,
ja,
dann das Meisterschaft im Blick.
Eine Hilfe.
Aber, ja, also ich glaube, die das beiden Madrider Clubs landen auf 1 und 2 und das wird sehr, sehr eng.
Well said, okay. Also, wir beide tippen Atletico als Meister nach wie vor. Der Druck ist bei Atleti in neuer Rolle als Gejagte. Mal gucken, ob Suarez die Monstersaison bestätigen kann, ob er die gleiche Motivation hat. Aber er hat ja jetzt bei seiner Rückkehr direkt wieder getroffen. Also, Atletico wird spannend. Ich hoffe, euch hat diese Spezialfolge gefallen zum Deadline-Day-Drama. Wir müssen noch erwähnen, den Simon erwähnen, unseren Patreon. Der ist jetzt auch ein VIP, deswegen auch bei uns im Discord-Kanal dabei. Da ging es ja auch ganz gut hin und her in den letzten Tagen. Ist jetzt auch für dich, Alex, endlich mal Unterstützung. Also ich glaube, du warst bisher der einzige Barca-Fan in unserem Discord-Kanal. Jetzt der Simon auch. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr und erhöhen auf VIP oder so. Dann kommt ihr da rein in den Discord-Kanal.
Da geht's eben ab VIP los. Kurze Erklärung für diejenigen, die vielleicht neu dazu gekommen sind, die gar nicht wissen, Discord, was ist das? Ist ein Chat-Tool, ein Kommunikationstool, gibt es als App, exklusiv für unsere Patreons der höheren Kategorien. Könnt ihr auf patreon.com/tikitaka-podcast alles nachlesen. Da gibt es auch einen Post, der ist öffentlich zugänglich, den kann jeder lesen, da wird das einfach nochmal erklärt. Also es ist ein Chat-Tool. Im Endeffekt, dieser Tiki-Taka-Discord-Kanal ist sowas wie unsere Community, wie unser Forum, wo jeder mit jedem über alles quatschen kann. Also auch Nils und ich sind da dabei und da können wir uns austauschen, über die Spiele quatschen, über, ne, die Transfers jetzt. Also einfach ein Kommunikationstool für unsere Patreons. Also guck da mal rein. Wie gesagt, patreon.com/tiki-taka-podcast wird das Ganze auch nochmal erklärt. Und ich finde ich auch ziemlich cool, da geht es ziemlich ab. Ich hatte jetzt tatsächlich 2-3 Tage leider nicht ganz so viel Zeit, den Jungs dazu antworten, die eine oder andere Frage hatten oder sich austauschen wollten, weil, Leute, ich habe, glaube ich, am Montag 16 Stunden gearbeitet. Das war einfach stressig ohne Ende, aber grundsätzlich macht das Bock. Also ich finde es cool, den Austausch da. Gefällt mir sehr, die kleine Community, die wir uns da aufbauen. Also Grüße an alle, die da mitmachen.
Genau. Auch nochmal der Hinweis, wer es noch nicht gesehen hat, an mein YouTube-Video, wo ich da eben ja um Mitternacht online ging und dann live reagiert habe zu Saul und Co. Das hat auch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder dann vermutlich am 13. September. Da bin ich in Madrid. Real spielt am 12. September. Für Barca gibt es da ja noch keinen neuen Spieltermin, weil sie eben am Dienstag Champions League spielen, genauso bei Villarreal. Also bis zum 4. Spieltag dauert es noch, aber ich glaube, jetzt habt ihr erstmal wieder ein bisschen Munition gehabt von Tiki-Taka und jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen erholen von diesem Deadline-Day-Drama. Vielleicht passiert Falcao noch. Ich habe noch mal aktualisiert bei Radio, immer noch nichts. Das wäre schon cool, wenn das noch kommt. Oh, aber auch da werden wir euch natürlich auf Twitter informieren. Also danke fürs Einschalten. Alex, hast du noch was?
Ich habe eine Abschlussanekdote zu meinem Freund Luke de Jong. Ich habe mit einem Kumpel von mir, dem Aule, eine Wette laufen. Wenn de Jong 10 oder mehr Tore schießt, muss ich ihn zum Essen einladen. wenn De Jong weniger als 10 Tore schießt für Barca, in La Liga wohlgemerkt, nicht in allen Wettbewerben, weil in der Copa, wenn du da Mirandes oder wen triffst und dann machst du einen Hattrick, nee, das zählt nicht. Also in La Liga, wenn er unter 10 Tore schießt, muss er mich zum Essen einladen. Also nur damit du siehst, wie sehr ich mich auf diesen Transfer freue oder wie viel ich von dem Transfer mir erwarte.
Ja, da mache ich aber mit mehr als 10 Ligatore auf keinen Fall.
Ja,
wenn er überhaupt 10 Einsätze bekommt, ja, das schon.
Naja, aktuell sind halt alle verletzt. Ne? Also ich werde es übrigens später noch tweeten, weil es mir so unangenehm ist, dass ich es einfach loswerden will. Gegen die Bayern läufst du Stand heute mit Memphis und De Jong auf.
Das tut weh.
Weil Ansu verletzt, Dembélé verletzt, Braithwaite aktuell Knieverletzung, da weiß man nicht, wie fit er sein wird. Ja, geil. Geil.
Ja. Geil. 4-0.
Freue ich mich. Ja.
Mindestens.
So, das als Abschlussworte. Ich hoffe, ich irre mich natürlich bei De Jong, aber ich fürchte, Barca wird die Kaufoption, die sie am Jahresende haben, eher nicht ziehen. So.
Gut.
In dem Sinne.
Das war's mit dem spanischen Transfer-Sudoku, wie es in der SZ heißt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bleibt gesund.
Servus. Ciao, ciao.